darf einen unterbrechen. Das ist ganz fantastisch, dass ich es heute machen darf. Mein Name ist, Janis sagte das, Richard Kunz. Ursprünglich komme ich aus Berlin, lebe aber jetzt schon seit 10 Jahren in Dresden. Hier lebe ich mit meinen beiden Töchtern, Lotta und Nele. Lotta ist 9 Monate und Nele ist 3 Jahre alt. Und meiner Frau Katharina in Dresden. Und wir gehen in die FEG, sind dort Mitglieder in der FEG Dresden und verantworten dort die Hauskreise, die wir dort in einer relativ großen Zahl haben. Genau, das machen wir seit 4 Jahren und ich freue mich sehr, hier zu sein und predigen zu dürfen und 20 Minuten am Stück reden zu können. In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde in der nordfriesischen Gemeinde Nordstrand die Taufe von Helene Petria Johansen gefeiert. Helene war das 6. oder 7. Kind der Familie und wurde nun also in der Ortsgemeinde getauft. Nach dem Taufgottesdienst kam man als Festgemeinde zusammen und feierte gemeinsam dieses freudige Ereignis. Doch so richtig Feierstimmung wollte nicht aufkommen. Denn unter den Gästen war auch der Pfarrer der Gemeinde, dem seit Amtsantritt der Alkoholkonsum seiner Gemeindemitglieder, seiner Schäfchen, ein Dorn im Auge war. Der Pfarrer setzte nun also alles daran, dass die Gemeindemitglieder nüchtern wurden. Statt Bier oder Friesengeist gab es zu dem Fest also Kaffee. Das Fest dümpelte so vor sich hin und der Vater von Helene wurde immer unzufriedener. Da half ihm ein Geistesblitz. Mit dieser zündenden Idee im Gepäck machte er sich in die Küche auf, wo die Frauen den Kaffee zubereiteten. Er gab ihnen die Anweisung, in jeden Kaffee, der für die Gäste ausgeschenkt wurde, nicht nur Zucker, sondern auch einen ordentlichen Schuss Rum zu tun. Mit Ausnahme des Kaffees des Pfarrers selbstverständlich. Damit der Priester die Ausdünstungen dieses Rums nicht riechen konnte, wurde der Kaffee noch mit einer Sahnehaube garniert. Aus der Küche kam fortan dieser, ich sag mal, besondere Kaffee und das Fest nahm weiter seinen Lauf. Es dauerte auch nicht lang und da wurde es immer fröhlicher und die Gäste immer heiterer. Der Pfarrer freute sich anfangs noch über die besser werdende Stimmung, wunderte sich aber zunehmend über die, abnehmende Qualität der Gespräche und nutzte einen unaufmerksamen Moment seines Sitznachbarn, um von dessen Kaffee zu probieren. Und da soll dieser Pfarrer ausgerufen haben, ihr Pharisäer. Diese Kaffeespezialität der Pharisäer hatte ihren Namen und die Nordfriesen ihr Nationalgetränk. Ihr Pharisäer, dieser Ausspruch illustriert ziemlich gut, was in unserem Kopf vorgeht, wenn wir das Wort Pharisäer hören. Scheinheiligkeit, Heuchler, selbstgerecht, kleinlich, also alles nicht besonders positiv. Und in unserem heutigen Text geht es genau um dieses Thema. Wir wollen heute einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium und dabei werde ich 3 Punkte beleuchten, die ich überschrieben habe mit erstens eine Frage der Erfahrung, zweitens eine Frage der Identität und drittens eine Frage der Blickrichtung. Aber lasst uns zusammen erstmal den Text als Ganzes lesen und wer mitlesen mag, zu Hause oder auch hier, der steht in Lukas 18, die Verse 9 bis 14 und ich lese aus der Einheitsübersetzung. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Gleichnis. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht mal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Eine Frage der Erfahrung. So ein Text, den manche von uns, viele von euch vielleicht schon so 100-mal gehört haben und bei dem sich sofort so Bilder im Kopf festsetzen. Aber vielleicht hilft es euch, euch nochmal zu vergegenwärtigen, dass der Schreiber des Evangeliums, des Lukas-Evangeliums, für Christen schreibt, die keinen jüdischen Hintergrund haben. So vermutlich wie alle hier im Saal und wahrscheinlich auch relativ viele an den Bildschirmen. Ihnen wollte er berichten, was Jesus zu sagen hatte und damit auch uns. Jesus erzählt eine Geschichte, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt und keine wahre Begebenheit. Er will uns etwas illustrieren, dir und mir heute Morgen was sagen. Die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner ist aufgeschrieben, weil Jesus uns was Wichtiges mitzuteilen hat. Und vielleicht fällt es dir dennoch schwer, dich unbefangen an den Text heranzuwagen. Mir geht es jedenfalls immer so, wenn ich so Texte lese, die ich schon 100-mal gelesen habe. Mir ist im ersten Moment klar, wie hier die Rollen verteilt sind. Der Pharisäer auf der einen Seite, dieser Heuchler, dieser Mensch, der auf andere herabschaut, der nur auf sein eigenes Wohlergehen bedacht ist, der sich nur um andere kümmert, wenn er ihnen etwas beweisen kann, der nach außen glatt geleckt ist, innen aber unrein ist, der andere täuscht, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Das ist so ein Typ, der auf der Taufe seiner eigenen Tochter heimlich Rum in den Kaffee schüttet und das Ganze noch mit einer Sahnehaube garniert, damit niemand was merkt. Und auf der anderen Seite haben wir den Zöllner. Klar, so richtig sympathisch sind die Kollegen auch nicht. Wir wissen, dass sie ihre Mitmenschen mit miesen Tricks und Machenschaften um ihr Geld gebracht haben und auch nicht gerade zimperlich waren. Aber einige von ihnen vertrauten ihr Leben ganz bewusst Jesus an und folgten dem, was er sagte. Für solche Leute war doch Jesus gekommen. Ist doch Jesus gekommen. Das sind diejenigen, die zwar zunächst ethisch und moralisch Fragwürdiges tun, Verwerfliches tun, am Ende aber ihre Fehler einsehen und eine Kehrtwende zu Jesus vollziehen. Also alles ziemlich einfach. Und die Moral von der Geschichte scheint mit den ersten Zeilen klar zu sein. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Ich glaube, wir machen es uns an der Stelle aber ein bisschen einfach. Das brauche ich euch vielleicht auch nicht sagen. Lasst uns doch dann deswegen auch nochmal schauen, was der Pharisäer hier sagt. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie andere Menschen, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den 10. Teil meines ganzen Einkommens. Der Pharisäer geht in den Tempel. Klar, das müssen Juden machen, aber was er denn betet, zeichnet eigentlich ein relativ interessantes Bild von ihm. Wo das Gesetz einen strengen Fastentag im Jahr vorsieht, macht er das Ganze zweimal in der Woche. Also über 100-mal mehr als vorgesehen. Wo das Gesetz vorsieht, dass er 10% seiner Ernte, also von dem, was auf seinem Grund und Boden wächst, abgibt, gibt er den 10. Teil seines ganzen Einkommens. Und es gibt eigentlich in den Zeilen keinen einzigen Hinweis darauf, dass der Pharisäer es in Sachen Gott nicht ernst meint. Dafür scheint er zu viel zu opfern. Stellt euch noch mal vor, zweimal die Woche streng zu fasten. Ich würde dem Pharisäer, den Jesus uns hier zeigt, unterstellen, dass er ehrlich nach Gottes Willen sucht. Ehrlich nach dem Richtigen strebt. Und Hinweis darauf gibt aus meiner Sicht ein kleines Wort, was wir gerne überlesen. Das Wort heißt leise. In anderen Übersetzungen oder Übertragungen steht dort auch bei sich. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich dieses Gleichnis gelesen habe, wie der Pharisäer in den Tempel stürmt, alle Leute grüßt, guten Tag, hallo, hier bin ich, damit jeder sieht, dass er da ist, sich ganz vorne hinstellt und dann möglichst laut betet, ich danke dir Gott, dass ich nicht wie meine gottlosen Kollegen bin, dass ich nicht bin wie der oder der in der Gemeinde, der unter der Woche gar nicht so christlich lebt. Der Text zeichnet aber, finde ich, ein anderes Bild. Er steht da und betet leise für sich. In Anbetung, in sich gekehrt. Und er dankt Gott, dass er keine Menschen betrügen muss. Dass er kein Ehebrecher geworden ist. Ich danke dir, Gott. Ich finde nicht, dass das so ein selbstgerechtes, hier bin ich, schaut mich an, Gebet ist. Und dennoch ist ja Jesus recht ungehalten, was die Pharisäer angeht. Und unser Bild, was wir von den Pharisäern haben, kommt ja auch nicht von ungefähr. Da können wir zum Beispiel mal bei Matthäus vorbeischauen. In Kapitel 23, 23 bis 26 steht beispielsweise: Weh euch, ihr Schriftgelehrten, sagt der Jesus und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Recht, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Blinde Führer seid ihr. Ihr siebt die Mücke aus und verschluckt das Kamel. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr haltet Becher und Schüssel außen sauber, innen aber sind sie voll Raffsucht und Gier. Du blinder Pharisäer, mach den Becher zuerst innen rein. Dann ist er auch außen rein. Und auch in unserem Text hat Jesus, trotzdem er das Gebet des Pharisäers so beschreibt, wie ich es gerade beschrieben habe, eine relativ klare Meinung über den Ausgang der Geschichte, die kaum eine andere Definition zulässt. Dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt nach Hause hinab. Der andere, der Pharisäer, nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich selbst aber erniedrigt, wird erhöht werden. Der Pharisäer wird eben nicht gerechtfertigt vor Gott, sondern erniedrigt werden. Wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, dass Jesus uns hier eine Geschichte erzählt, also keine wahre Begebenheit, die tatsächlich so passiert ist, dann heißt es im Umkehrschluss, dass der Grund für dieses Urteil über den Pharisäer auch ausschließlich in der Geschichte zu finden sein muss. Und dann stellt sich die Frage, was der Pharisäer hier eigentlich tut, was so falsch ist. Und damit kommen wir zum zweiten Teil, eine Frage der Identität. Wenn wir uns die Sätze, die der Pharisäer hier betet, nochmal genau anschauen, dann ist es ziemlich interessant, was er sagt. Fast noch interessanter ist, was er nicht sagt. In Vers 11 lesen wir: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Der Pharisäer beginnt sein kurzes Gebet damit, nicht damit zu sagen, wer er ist, sondern wer er nicht ist. Er beschreibt sich hier nicht selbst. Er sagt nichts darüber, wer er ist, wie er sich wahrnimmt, sondern er stellt hier gewissermaßen eine, ich sag mal, negative Definition von sich auf, indem er Gott eigentlich nur sagt, was er eben nicht ist. Erst im nächsten Vers, wenn er anfängt, über seine Leistungen zu sprechen, kommt er auf sich. Beschreibt er sich selbst nur in einer negativen, ich sag mal passiven Form, werden seine Aussagen über seine Taten, Leistungen positiv beschrieben. Und er stellt seine Identität, das, was er ist, in Bezug zu dem, was er tut. Und er geht in den Tempel, um genau darüber mit Gott zu sprechen. Wenn ich so in den letzten Wochen oder auch davor zum Gottesdienst oder auch in meinen Hauskreis gegangen bin, dann hatte das auch immer diesen Grund, weil ich mir Antworten erhoffe, weil ich Erkenntnis erwarte, weil ich auf Begegnung mit meinem Schöpfer hoffe. In solchen Augenblicken bete ich dann, dass Gott mir doch jetzt bitte begegnen möchte, jetzt. Wo ich mich doch nun schon gegen die Couch und für den Gottesdienst bzw. Hauskreis entschieden habe. Obwohl das ja gerade auch beides geht. Ich spreche dann mit Gott mit diesem implizierten Gedanken, dass ich es verdient habe, dass er mir antwortet. Beziehungsweise, dass er mit mir spricht. Oder dass er mir bei meinem Arbeitsproblem hilft. Immerhin bin ich noch vor der Arbeit aufgestanden, um mit ihm Zeit zu verbringen. Immerhin bin ich in den Hauskreis gegangen, obwohl heute Abend Champions League ist. Oft studiere ich die Bibel und bete aber nicht aus einer Liebe zu Jesus heraus, sondern damit der Lack glänzt. Nicht immer in Bezug auf andere Leute, sondern auch auf mich. Ich engagiere mich in der Gemeinde, arbeite dort, mache und tue. Vielen Menschen, insbesondere Männern, wird ja nachgesagt, dass sie sich über ihre Arbeit definieren. Ich würde sagen, dass mich das persönlich gar nicht so sehr betrifft, wie manch anderen. Und dennoch, als diese Pandemie ja so richtig losging und Kollegen von mir in die Kurzarbeit gehen mussten, was bei uns in der Firma bedeutete, dass sie einfach gänzlich zu Hause geblieben sind, da war ich dann doch schon sehr, sehr froh, dass es mich nicht getroffen hat. Weil sowas macht ja auch was mit einem. Bist du nicht mehr notwendig für die Firma?
Der Betrieb läuft ja auch ohne dich weiter, aber vor allem andere Kollegen sind ja noch da. Und da muss ich mich dann schon hinterfragen, ob ich zu 100% sagen kann, dass meine Identität, meine Identität ist, dass ich Kind Gottes bin. Beziehen ließe sich das Beispiel auf viele andere Bereiche. In deinem Arbeitsbereich, in der Gemeinde, arbeitet seit neuestem jemand mit, der die Dinge auf ein ganz neues Level hebt. Deine Kinder sind aus dem Haus und gefühlt brauchen sie dich nicht mehr. Deine Leute gehen abends aus, ohne dir Bescheid zu geben. Und so weiter. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sehr definiere ich mich über meine Leistung? Oder auch über das, wozu ich zu leisten imstande bin? Und wie trete ich vor Gott? Der Pharisäer zählt auf, was er alles dem Reich Gottes opfert. Und was macht der Zöllner? Der Zöllner, betete: Gott sei mir Sünder gnädig. Er beschreibt sich und seine Identität aktiv. Er definiert sich eben nicht über seine Werke und Taten, sondern denkt sich selbst von Gott her. Er stellt sich in den Blick Gottes und definiert sich darüber, was er in den Augen des Allmächtigen ist. Ich Sünder. Doch er bleibt dabei nicht stehen. Sondern diese Selbsterkenntnis, ich Sünder, die dem Pharisäer verwehrt bleibt, die macht ihn frei, eben nicht auf seine Taten verweisen zu müssen. Und so bleibt es eben auch nicht bei der Selbsterkenntnis, ich bin ein Sünder, sondern er hat auch eine Gotteserkenntnis. Nämlich, dass Gott gnädig und barmherzig ist und auf ihn als Person schaut und nicht auf das, was er leistet oder zu leisten imstande ist. Dieses Motiv, mich selbst darüber zu definieren, wer Gott ist und weniger, was ich leiste, begegnet uns im Neuen Testament ja relativ häufig, auch an verschiedenen Stellen. Besonders eindrücklich schildert es aus meiner Sicht Paulus, der eben sich eben nicht darüber definiert, was er alles für die Korinther getan hat und wie viel Samen er gesät hat. Im 2. Korinther 4 lesen wir verkünden nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unserem Herzen aufgeleuchtet. Damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Und dann, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns herkommt. Und so stehen wir jetzt vielleicht da mit der Frage darüber, wie wir uns dann, denn wenn wir ehrlich vor uns selber sind, definieren. Und die Frage steht im Raum, was wir mit dieser Erkenntnis oder mit dieser Frage machen. Und damit kommen wir zum dritten oder letzten Punkt. Eine Frage der Blickrichtung. Lass uns noch einmal auf den Pharisäer schauen. Auch wenn Jesus es hier nicht explizit erwähnt, ist davon auszugehen, dass in den Köpfen seiner Zuhörer der betende Pharisäer ein ziemlich eindeutiges Bild erzeugte. Pharisäer, ein Mann, Blick und wahrscheinlich auch die Hände zum Himmel erhoben. Was drückt diese Haltung aus? Sie drückt aus, dass sich erstens der Beter auf Gott fokussiert, indem er zum Himmel aufschaut. Zum Zweiten drückt es aus, dass der Beter Gott seine Hände hinstreckt. Genauer seine leeren Hände. Ich stehe mit leeren Händen vor dir, Gott. Bitte füll mich. Doch wo schaut der Pharisäer denn tatsächlich hin? Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der Betrüger, wie der, der neben, hinter oder unter mir steht. Der Pharisäer schaut nicht nach oben zum Himmel, sondern nach unten zu seinen Mitmenschen. Beziehungsweise zu Menschen, die vermeintlich schlechter dastehen als er selbst. Seine Augen mögen Richtung Himmel gerichtet sein. Sein Herz weist aber ziemlich eindeutig in die entgegengesetzte Richtung. Das Gute ist, sowas kann uns nicht passieren. Wir schauen nicht auf andere. Eugen Roth hat es in relativ bekannten und spitz formulierten Versen folgendermaßen ausgedrückt. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gott Lob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Wie haben wir über den Pharisäer in dieser Geschichte denn gedacht? Wie denken wir manches Mal über unseren Bruder oder unsere Schwester? Und wie schnell verfallen wir in, ich sag mal, Hochmut im Angesicht der Schwäche unserer Mitmenschen? Wie sprechen wir über Kollegen hinter deren Rücken? Wie kommen wir selber dabei weg? Was dem Zöllner passiert ist, das würde mir ja nicht passieren. Also, dass die sich haben scheiden lassen, das könnte uns nicht passieren. Danke Gott, dass ich nicht bin wie. Und was macht der Zöllner? Der kennt in jedem Fall kein Wort der Beschwichtigung. Sein Blick richtet sich nach unten, richtet sich nicht nach unten zu den anderen Menschen, im oder vor dem Tempel. Kein Wort wie, naja, wenigstens bin ich kein Ehebrecher, wenigstens bin ich kein Terrorist. Klar, ich mache jetzt nicht alles richtig, aber der dort hinten, danke, dass ich nicht so bin wie der. Und auch nicht, naja, so toll ist der Pharisäer bestimmt auch nicht. Der hat bestimmt auch seine Leichen im Keller. Sein Blick, so lesen wir, geht nicht Richtung Himmel. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht mal seine Augen zum Himmel erheben, lesen wir, sondern schlug sich auf die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn seine Augen auch auf den Boden gerichtet sind, sein Herz blickt zum Himmel. Jesus legt hier diesem Zöllner einen Ausspruch in den Mund, der aus dem Psalm stammt. Genauer aus Psalm 51. Dort steht ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba gegangen war, Gott sei mir gnädig. Die Geschichte dahinter lautet, viele kennen die von euch, David wird an Gott, an Uriah und an Bathseba schuldig. Und als Nathan, der Prophet, zu ihm kommt, passiert Folgendes. Nathan konfrontiert David mit seiner Schuld und zeigt ihm, dass Gott seine Sünde nicht nur gesehen hat, sondern dass diese auch Konsequenzen haben wird. Worauf David folgendermaßen reagiert. 2. Samuel 12, 13. Darauf sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete David, der Herr hat dir deine Sünde vergeben, du wirst nicht sterben. Jesus hatte mit großer Wahrscheinlichkeit diese Begebenheit im Auge, wenn er dem Zöllner die Worte Davids in den Mund legt. Der Zöllner spricht hier wie David ein tiefes Bekenntnis der eigenen Schuld aus und blickt mit all seinem Schmutz, seinen Sünden auf Gott. Und da gibt es kein, ich gebe allen ihr Geld zurück und denen, die ich betrogen habe, bekommen es vielleicht sogar vierfach zurück. Da gibt es nur ein, ich habe gesündigt. Und was macht Gott? Der vergibt. Was hat also der Zöllner getan, um gerecht nach Hause zu gehen? Oder die Frage, die dahinter steht, ist ja, was können wir tun, um gerecht nach Hause zu gehen? Nichts. Nichts außer dem ehrlichen Bekenntnis vor Gott. Ich kann mich nicht selber rechtfertigen. Gott, ich bin ein Sünder. Und das ist es, was den Pharisäer und den Zöllner aus meiner Sicht in dieser Geschichte unterscheidet. Und was Jesus uns hier mit dieser Geschichte sagen will. Gott spricht, ich bin der, der gnädig ist.